Spencer Wise, Im Reich der Schuhe. Aus dem Amerikanischen von Sophie Zeitz. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Claudius Körber. Draußen scheint hell der Mond, und von meinem Fenster aus kann ich das Skelettgrau der Fabrik sehen und die Banner, wie Scherben drapiert, mit den blutroten Mandarinschriftzeichen, die den Wandel fordern. Und ich frage mich, wie zum Teufel aus dem kleinen Bostoner Juden ein YouTube-Held der chinesischen Revolution werden konnte. Ich stehe am Fenster und denke an Juden und an Schuhe und an die schöne Chinesin, die hinter mir im Bett liegt. Ivy. Ich sollte zu ihr gehen, ins Bett kriechen und meine Arme um sie schlingen. Aber ich bewege mich nicht. In der Scheibe sehe ich mein halb aufgelöstes Gesicht, die Spiegelung meiner Augen. Das also ist der Ort, an den ich zuerst meines Vaters wegen kam. Guangdong, wo er seit einer gefühlten Ewigkeit Schuhe macht. Südchina, das Land, das er adoptiert hat, auf seine meschuggene Art. Er wollte mich hier haben, wenn auch nicht direkt hier, in diesem Moment, in der Nacht der Proteste. Da muss noch irgendetwas gewesen sein, das mich in dieses Land gebracht hat. Denn ich landete an einem Ort, mit dem ich nie gerechnet hätte. Oder mein Vater. Oder sonst einer von uns. Im Haus ist es still, aber ich habe immer noch die Sprechchöre im Ohr. Was für ein Sound. Sie haben uns zugehört. Oder? Die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und morgen hören und sehen uns auf YouTube noch viel mehr. Ich lehne mich an den Fensterrahmen und drehe mich zu Ivy. Sie liegt in das weiße Laken verknotet, im bläulichen Mondlicht, das hinter mir hereinfällt. Ihre Stirn hat sie im Schlaf gerunzelt, wie sie es macht, wenn ich Stuss rede, was häufig der Fall ist. Und ihre Lippen bewegen sich lautlos, als brülle sie immer noch ins Megafon und träume von allem, was wir erlebt haben. Dass sie einmal hier in meinem Bett liegen würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich kenne sie, oder? Sie hat mir ihr Dorf gezeigt und Beijing, Orte, die ihr heilig sind. Trotzdem ist da immer ein Rest, den ich nicht fassen kann. Das Gefühl, dass ich sie, egal wie viel ich inzwischen von ihr weiß, eigentlich überhaupt nicht kenne. Ich schaue wieder aus dem Fenster. Palmen im Garten, die Stämme weiß gekalkt, Regen, der von den breiten Blättern tropft, eine dürre Katze, die sich unter den Wurzeln eines Banyanbaums verkriecht. Ich kann nicht schlafen. Dad ist drüben in Nanhai im Hotel. Vielleicht liegt er in der Badewanne. Das Wasser schießt dampfend aus dem Hahn, leckt an den Wannenwänden und schwappt auf die weißen Fliesen. Das Wasser steigt und steigt, direkt bis unter seine Nase, bis zum Wannenrand. Und er sagt zu Curry, stell es ab. Aber da machst du dir was vor, Pops. Das kannst du nicht abstellen. Wenn die Sonne aufgeht, stehen Entscheidungen an. Mein Vater, Ivy. Die Welt öffnet sich, hat sich geöffnet. Es geht nicht mehr um die kleine Fabrik, die mein Vater vor 20 Jahren aufgebaut hat. Die Welt, in der ich leben werde, ist eine andere, und noch verstehe ich meinen Platz darin nicht. Ein Jude. Ist es das, was ich bin? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach der Schmock, der es in China vergeigt hat, der alles vermasselt hat. Was bedeutet das überhaupt, hier in China, Jude zu sein? Bin ich jetzt ein Weltbürger? Weltbürger sind wir immer gewesen. Nein, das ist nicht wahr. Wir waren immer Außenseiter, auf der Flucht. Aber wohin? Ich reiße mich vom Fenster los, gehe zurück zum Bett und setze mich mit dem Rücken zu Ivy auf die Kante. Und ich denke, da waren nur sie und ich und das, was auf dem Hausboot ihrer Großmutter zwischen uns passiert ist. Das war der Anfang von uns und von allem. Auch wenn der Rest unklar ist, so viel weiß ich. Ivy und ich, Rücken an Rücken auf dem Blechdach des Hausboots auf dem Perlfluss, am Ufer ein Atomkraftwerk, das in der Dämmerung verschwindet, während Ivys Großmutter ein Huhn rupft und die Federn über Bord wirft. Eins. Ivy ist eine Näherin aus der Modellabteilung und hatte damals auf dem Tiananmen-Platz protestiert. Eigentlich heißt sie natürlich nicht Ivy, sondern Han Jia Liu. Ein Name, den ich nie über die Lippen bekam. Meine hohen Töne zu tief, die Tiefen zu hoch. Und wie gerne ich ihn auch korrekt ausgesprochen hätte, er blieb meiner Zunge ein ewiges Rätsel. Ich spürte ihren feuchten Rücken an meinem, spürte die Wärme, die von ihrer Wirbelsäule ausging. So nahe waren wir uns noch nie gewesen. Am liebsten hätte ich die Hand nach hinten ausgestreckt und ihre genommen, aber ich wusste, dass unser Ausflug kein Date war. Es war sehr heiß. Still hier zu sitzen reichte schon. Da Jenu. Unwillkürlich hatte ich das alte Pessachlied im Ohr. Es wäre genug. Die Lüge der Genügsamkeit. Jeder will mehr. Ich merkte, wie das Gewicht von Ivys Haar von meinen Schultern genommen wurde, die plötzliche Kühle im Nacken. Und ich wusste, ohne mich umzudrehen, dass sie ihr Haar zu einem lockeren Knoten band, ohne Gummi oder Spange, wie sie es immer tat, bevor sie aß. Sie reichte mir ein Stück Drachenfrucht, und ich biss in das frische, leichte Fleisch, knackte die kleinen schwarzen Samen. Bevor sich die Süße auf meinen Lippen auflöste, war ihre Hand wieder neben meinem Ohr, und sie hielt mir zwischen Zeige und Mittelfinger das nächste perlweiße Stück hin. Sie hatte schon jetzt Näherinnenknöchel, die Gelenke der obersten Fingerglieder geschwollen und rot. Ich nahm ihr die Frucht ab. Wir aßen schweigend. Ich kämpfte gegen das Bedürfnis an, die Stille mit Unsinn zu füllen, weil mir die Ruhe zu schaffen machte, wie ein Stiefel auf der Brust. Könnten wir nur in diesem Augenblick bleiben? Aber es ging natürlich nicht. Ich musste meinem Vater gegenübertreten. Ivy sagte, sie wolle nicht, dass ich zwischen ihm und ihr entscheiden müsse, zwischen einem Vater und einer Dagong Mai, einer Wanderarbeiterin. Ich musste zurück. Ich kam zu spät zu unserer Verabredung, zum Abendessen im Hotel. Der ganze Nachmittag war leise verflogen, seit ich mich wie ein Depp, der entführt werden will, wie mein Dad sagen würde, bei der Schuhfabrik hinter Ivy aufs Motorrad gesetzt und sie mich hierher auf das Flussschiff ihrer Großmutter gebracht hatte, am Vorabend des Grabfegetages, an dem alle Kinder nach Hause kommen. Der Rückweg führte über eins der Styroporblockflöße zum Ufer und dann auf Ivys Motorrad zum Hotel, wo sich mein Vater vermutlich gerade einen Lacoste-Pullover um die Hüften schlang, in die Bootsschuhe schlüpfte und sich unter jedes Nasenloch einen Klecks Neosporin schmierte, damit er sich nicht erkältete, weil China der letzte Ort ist, an dem du abkacken willst. Während hinter seinem Rücken, aber mit bestem Wissen Ivys, seine eigenen Sicherheitskräfte für 50 Yuan extra Ivys Flugblätter für eine neue Gewerkschaft unter den Türen der Wohnheime durchschoben. Aber solange ich dort auf dem blechgedeckten Hausboot saß, solange ich an Ort und Stelle blieb und mich auf das konzentrierte, was vor mir war, war alles gut. Erst als ich mich bewegte, wurde ich zum Verräter. Genug. Ich stand auf, die Beine vom langen Sitzen eingeschlafen, und während ich mir die Oberschenkel massierte, um meinen Kreislauf wieder in Gang zu bringen, zankten sich Ivy und ihre Großmutter auf Chinesisch. Ich schwang ein Bein über das Seitendeck. Mein Fuß berührte den Styroporblock, die behelfsmäßige Fähre, die mich die knapp 50 Meter ans Ufer tragen sollte. Ivy reichte mir die Stange und warnte mich, dass es schwieriger sei, als es aussehe, auf dem Block zu balancieren, der nicht viel breiter als meine Schultern war. Jetzt stand ich heftig wackelnd mit beiden Füßen darauf und versuchte mich mit langen Zügen wie ein Gondoliere voranzuschieben. Die Blicke des ganzen Dorfs ruhten auf mir, die Last der Erwartung. Wahrscheinlich war mein Vater ohne mich losgegangen und saß schon in der Churrascaria des Hotels, wo er »Fisch« rief, während die Kellner Lammkeulen vortrugen. »Fisch, nicht Treif«, wollte der Kaiser.